der politische Shitstorm wird wie so ein Sommergewitter behandelt, der halt kommt und geht. Man kann nichts, es ist wie ein göttlicher Erscheinung, da kann man nichts gegen machen. Das ist Quatsch. Marken können Resilienz trainieren. Die können sich vorbereiten. Und ich sage dabei bewusst nicht, dass es darum jetzt geht, dass wir bitte keine Menschen mit schwarzer Hautfarbe mehr auf 18 Einzelplakate packen. Ganz im Gegenteil. Das darf nicht passieren, ja. Und was auch nicht passieren wird, ist, dass das Problem beendet wird, wenn man jetzt einfach sich nicht mehr explizit politisch äußert. Auch das wird nicht passieren. Die wenigsten, also erstens kann man sich nicht politisch äußern. Zum zweiten, die wenigsten Marken sind ja dezidiert irgendwie im politischen Grabenkampf.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Heute bei mir zu Gast Gerald Hensel, einer der zwei Welten verbindet. Auf der einen Seite Marketing, Marken, digitale Kultur und auf der anderen Seite digitale Demokratie, Menschenrechte, gesellschaftliche Verantwortung. Im einen Leben quasi ist Gerald Managing Partner bei Superspring, seiner Strategie, Marketing und Transformationsberatung, die wir ja schon mal mit Fabian Rosner im Podcast hier hatten. Sprechen wir gleich sicherlich auch nochmal drüber. Parallel dazu ist er aber auch Mitgründer von HateAid, einer Organisation, die Betroffene digitaler Gewalt berät und rechtlich auch unterstützt. Zudem gibt es einen coolen Newsletter von Gerald, und zwar den Dabei Dabei Newsletter. Auch dazu gleich mehr. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Gerald, grüß dich.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Habe ich jetzt habe ich irgendwas vergessen bei deinem bunten Treiben, was du so alles machst?
Das ist eine gute Frage. Nee, hast du nicht. Ich habe auch immer das Problem. Die Tage hat mir jemand gesagt, man versteht ja immer nicht, was du alles tust. Das ist ja manchmal auch so. Nee, hast nichts vergessen.
Ja, siehst du, aber jetzt haben wir doch die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde noch Zeit, dass du uns da einfach mal aufklärst. Wir haben uns, wie das so oft so üblich ist, so digital irgendwie kennengelernt, haben mal gequatscht und so, und wenn man dir auch so folgt auf deinen Kanälen, ist es ja schon irre, also wie vielseitig du interessiert bist und was du alles machst. Du bist einer der Menschen, wo man sagt, okay, hat der Tag bei dir wirklich nur 24 Stunden? Um immer zu verstehen, was Menschen machen, finde ich es immer ganz gut, mit ihnen mal so ein bisschen so zurückzureisen. So, keine Ahnung, in der Schule wusstest du schon immer, warst du schon immer so ein engagierter Schüler, schon immer Schülervertreter oder sowas? Oder war schon immer Marketing eher so deins? Wo sind diese Welten zusammengekommen? Wie war dein Lebenslauf bis jetzt?
Also die Marketingwelt, ich mochte immer Dinge erzählen, das mochte ich immer. Also ich fand immer gut über das Imaginative so ein bisschen. Ich war vielleicht sicherlich jemand, der ganz gut in Deutsch war und irgendwie schreiben und sprechen konnte. Ich war kein guter Mathe-Schüler und in Sport war ich auch eher so überschaubar. Aber Geschichten erzählen fand ich immer ganz gut. Und das mit dem Marketing war eigentlich, muss ich zugeben, zunächst erstmal eine Trotzreaktion auf meinen Vater. Der hatte ein Industrieunternehmen damals, das mir so aus mehreren Gründen nicht so unbedingt zusagte, aber er hoffte, dass ich irgendwann mal das übernehmen wollte. Und ich wollte eigentlich beruflich den größtmöglichen Weg rund um diese von meinem Vater gewünschte Zukunft haben. Und zum damaligen Zeitpunkt erschien mir Werbung und Marketing da so ziemlich als genau der Antipode dazu. Und ich machte tatsächlich mein erstes Praktikum, ich glaube 1992, würde ich sagen, Schulpraktikum in einer Werbeagentur in Wiesbaden. Und das blieb es dann auch. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht nach meinem Abi, und dann wurde es aber ein bisschen schwierig, weil ich mich dann tatsächlich dazu entschloss, nach der Ausbildung Politik zu studieren, weil Politik interessierte mich auch, aber irgendwie, ich weiß nicht, man konnte damals keine Werbung studieren, das gab es irgendwie noch nicht, so, oder nur so in so Exotenorten, und so kamen dann die Dinge zusammen.
Ja, dann hast du Politik studiert. Aber du bist ja dann irgendwie auch, du bist ja 25 Jahre jetzt mittlerweile schon in diesem ganzen Marketing-Business auch. Wie hat sich dann dahin gespült? Was waren da die ersten Schritte?
Die ersten Schritte waren eigentlich, wie gesagt, das war eine Welt. Ich habe bei WOB in Viernheim eine Ausbildung gemacht. Das war faszinierend damals, weil das weil das wirklich eine sehr gute Ausbildung war. Das fand ich damals großartig. Das war, wie gesagt, das war Mitte, späte 90er und ich kam in so eine Agentur rein, die so ganz anders aussah wie das, was ich kannte. Die war gut strukturiert. Ich habe auch zum ersten Mal so ein Gefühl dafür bekommen, was eine Marke sein könnte. Die waren vor allen Dingen, obwohl sie eigentlich im ländlichen Firnheim bei Mannheim liegen, extrem, also sie waren für damalige Verhältnisse wahnsinnig groß. Die hatten damals schon 100, 120 Leute, glaube ich, und waren wirklich im besten Sinne Full Service. Also der jetzige CEO Matthias Specht, der kam damals als junger Mann gerade vom Studium rein, hatte so ein Modem unterm Arm und sagte, jetzt machen wir Internet. Und dann machten sie Internet, gell? Das war dann irgendwie in den späten 90ern so. Und das fand ich schon ziemlich advanced. Also auch so ein bisschen zu verstehen, wie man irgendwie als mittelständische Agentur sich sofort bewegt und so. Und das fand ich cool. Und dann, ich habe dann da 2 Jahre gearbeitet. Klassische Kaufmannsausbildung, stellte aber im Studium in der Ausbildung fest, dass ich wohl ein besserer Texter sein könnte als ein Kaufmann, weil der ich eigentlich nicht werden wollte, so unbedingt. Und die übernahmen mich dann so ein bisschen als Trainee neben dem Studium. Ich textete dann frei einige Jahre, lernte das auch so ein bisschen nebenbei und bin dann nach dem Studium in Frankfurt zur Neuen Digitale gekommen. Das war dann die damals eine der heißesten Digitalagenturen, wo ich dann als Konzepter startete. Die wollten mich eigentlich erstmal nur als Texter, der auch ein bisschen digital kann. Und dann wurde dieses ganze Thema ja plötzlich riesengroß. Das kleine Digitale, was damals noch so ein bisschen eine Gefährdung für die eigene Karriere wurde, wurde plötzlich ein sehr großes Digitales und auch sehr komplex und platzte förmlich aus allen Nähten und ja, so arbeitete man sich vor. In den nächsten Jahren bin ich dann nach Amsterdam gegangen, nach Berlin, war bei Scholz und Friends länger und mehrere andere Stationen, Unternehmensberatungen und ja, zu guter Letzt jetzt mit meinem eigenen Unternehmen mit 2 Partnern.
Ja, war ja da auch, und dann kann man ja auch nochmal ich verlinke die Folge auch gerne dann irgendwie nochmal in den Shownotes. Aber Superspring ist ja tatsächlich auch ein sehr, sag ich mal, von euch sehr, sehr schlank, sehr modern gehaltene Beratung, wenn ich das so nennen darf. Vielleicht 2 Sätze dazu nochmal, so wie was damals mit dir passiert, dass ihr gesagt, okay, wir müssen das irgendwie auch das ganze Thema anders denken, wir müssen es neu aufbauen, und ihr habt es sehr, sehr konsequent dann auch mit Superspring so aufgebaut. Also vielleicht kannst du da nochmal unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen abholen.
Klar, also wir sind 3 Gründer, die sich eigentlich damals als Selbstständige, als Freiberufler gefunden haben. Wir waren alle, haben alle lange Karrieren, Tobias Weißenfels, Fabian Rosa und ich. Und wir sind eine Marketingberatung, die eigentlich vor allen Dingen die Frage gerade stellt, wie wir Marketing wieder zu einer vor allen Dingen unternehmerisch gedachten Disziplin zurückführen. Heißt vor allen Dingen, dass wir Marketing ein bisschen wieder als Führungsdisziplin sehen wollen, die am Ende des Tages das Geld verdienen muss und sich die Frage stellen muss, wie wir jenseits bunter Bilder wirklich Wachstum hinkriegen oder effizienter arbeiten. Das machen wir unter anderem relativ viel mit AI zurzeit. Wir haben eine relativ große Bandbreite an Themen, die wir bedienen können. Wir kommen natürlich erstmal aus Kommunikation und Marketing. Heißt, also wir kümmern uns auch relativ viel um Themen wie Content und Creative Pipelines und Ähnliches. Aber zunehmend spielen bei uns Themen wie AI-getriebenes Innovationsmanagement eine große Rolle. Wir haben gerade Aufträge, die sich vor allen Dingen auch mit ja so Content-Pipelines, Content-Maschinen vor allen Dingen viel beschäftigen. Und ich habe noch ein bisschen als meinen Spezialtrack vor allen Dingen das ganze Thema Brand Reputation, Markenreputation in Zeiten von Echtzeitangriffen auf Marken. Also wir sind eine relativ agile Organisation, zehren so ein bisschen auch natürlich von einem Haufen Erfahrung und der Tatsache, dass wir jetzt nicht allzu viele Leute irgendwie auf der Payroll haben und den Luxus hatten, von Anfang an AI first zu denken. Und das ist das, was wir gerade tun.
Für welche Kunden ist das interessant, was ihr macht? Also branchenspezifisch, größenspezifisch, was sind so, wer also das jetzt schon Resonanz?
Zurzeit, ja.
Wer soll denn anrufen bei euch?
So, anrufen darf jeder. Wir haben ja auch alles. Nee, ernsthaft, also wir haben wirklich, es gibt nichts, was ich nicht schon gemacht habe. Ich habe alles. Ich hatte sie alle. Ja, ich hatte sie alle. 27 Jahre, ich habe mittlerweile, es gibt keine Branche, wo ich nichts gemacht habe.
Aber also ruft alle Gerald an jetzt.
Ja, aber tatsächlich ist es schon so, dass man merkt natürlich eher, wenn man so ein bisschen startupiger unterwegs ist, merkt man schon, dass man sich Produkte ausdenkt, die einen gewissen Schwerpunkt in bestimmten Branchen haben. Also zurzeit sind wir relativ stark, gerade in allem, was so bei uns, wir haben ein paar ganz interessante Angebote im Innovationsmanagement und Führungsbereich. Da arbeiten wir gerade viel mit Handel und FMCG zum Beispiel. Also das ist nicht exklusiv darauf beschränkt, ja, aber Handel und FMCG sind gerade schon viele Marken, mit denen wir arbeiten.
Ja, ja, sehr cool. Ja, und dann gibt's denn quasi die zweite Hälfte in deinem Hirn, dass ich mit dem Thema, ja, wie soll man das sagen? Ist der Begriff Demokratiesicherung beschäftigt? Ist das doch der alte Politikstudent in dir?
Ja, es ist beides leider. Also ein bisschen Fluch und Segen ist bei mir immer, dass eigentlich alles in meinem Kopf ganz gut zusammenpasst, aber nicht zwingend immer bei allen anderen. Das ist ein bisschen. Es ist tatsächlich so, und ich glaube, das war ein bisschen die Herausforderung, mit der ich mal gestartet bin, ist, dass wenn du dich für Kommunikation interessierst oder sagen wir es mal einfacher für das Kommunizieren, ja, zu denen die ganze Welt der Marken und des Marketings eine Untergruppe bildet, und dich auch noch für Politik interessierst oder für die Gesellschaft, dann kommst du natürlich irgendwie mit dem Wachstum des Internets irgendwie nicht umhin, dir irgendwann die Frage zu stellen, wo ist der Impact der digitalen Transformation, egal an welchem Punkt du jetzt gerade bist, auf das, was man Gesellschaft nennt. Gell? So. Und da habe ich so zwei Türen geöffnet, die für mich keine berufliche Aufgabe im Sinne von Geld verdienen waren. Geld habe ich damit gar nicht verdient, sondern eigentlich eher nur Geld verloren. Aber die ist wichtig, gell? Das ist vor allen Dingen die Frage, wie sich Plattformlogiken, wie sich organisierter Hass, organisierte Gewalt im Verhältnis zu einem demokratischen Gemeinwesen entwickeln. Hate Aid als NGO, den ich mitgegründet habe, ist ein Ausdruck davon und ist sicherlich auch eine der erfolgreicheren Auskopplungen dieses Gedankens. Aber es ist nicht exklusiv das Einzige, was ich dazu tue und mache und denke.
Magst du bei Hate Aid, weil dazu muss man aber sagen, also wahrscheinlich viele haben es mitbekommen, dass gerade in letzter Zeit Hate Aid, wie auch immer man das gearteten Fame nennen will, bekommen hat, weil die amerikanische Regierung ja die beiden Geschäftsführerinnen quasi mit einem Travel-Ban belegt hat. Das spült euch ja mit der Organisation auf einmal in so ein Feld rein, wo ich sage, wow, okay, ne, was ist denn jetzt hier los? Magst du einfach mal kurz ein bisschen ausholen, Hate Aid, wo kommt das eigentlich her? Warum habt ihr das damals gegründet? Wer hat das mitgegründet? Warum auf einmal steht so eine Organisation auf einer Travel-Ban-Liste? Was bitteschön ist da passiert?
Ich mache eine lange Geschichte, ich versuche die wirklich kurz zu machen.
Also ja, mach's.
Ich kann die auch nur aus meiner subjektiven Brille sehen, wohlwissend, dass zwischen meiner Geschichte damals und Hate Aid heute ungefähr 1 Million Menschen da irgendwas reingeliefert haben, um diese Organisation zu bauen. Also, ich habe vor 9 Jahren mir einen Shitstorm geleistet, als ich bei Scholz & Friends in Berlin in mehreren spitzen Tweets und 2 Blogartikeln die Frage gestellt habe, warum lauter große Marken Werbung bei Rechtspopulisten, Rechtsextremen und oder anderen Gesellschafts- und Menschenverächtern schalten. Die Geschichte kochte über, weil einige davon diese Fragestellung nicht legitim fanden. Und die Thematik sorgte dann dafür, dass ich ein paar Wochen später keinen Job mehr hatte und 50 Morddrohungen ungefähr und diverse Fake-Accounts, Fake-Botschaften von mir ausgesandt wurden. Also ich war dann in so einem Orkan von Desinformation, dessen Mittelpunkt ich dummerweise war. 2017 machte ich dann vor allen Dingen, ich sag mal, Politik. Ich gründete einen Verein und war viel zum Thema Gewalt im Netz, die ich halt nun mal gerade erlebt hatte, in diversen Medien und versuchte, ein Land aufzuklären, das sich eher nicht damit beschäftigen wollte, aber es irgendwie zunehmen musste. Ja. Dabei unterstützten mich ein Haufen Leute aus meinem Freundeskreis, die mich sich so ein bisschen um mich setzten und irgendwie mit mir an verschiedene Ideen rumdachten. Und eine dieser Ideen wurde dann HateAid. Die dachten sich, also wir dachten uns eine Organisation aus, die ja eigentlich Leuten wie mir mal helfen müsste, weil ich total alleine auf weiter Flur da stand damals. Also du hast 2016 hast du halt tatsächlich so 50 Morddrohungen bekommen und dann schulterzuckte eine Polizei, weil sie nichts wusste und auch keine Handhabe hatte, was man, die nahmen das auch nicht ernst. Also die hatten weder Tools dazu noch Wissen noch irgendwie eine rechtliche Handhabe. Und wir fanden das alles ziemlich empörend, dachten uns dann eine, ich half persönlich relativ vielen Leuten, die dasselbe erlebten wie ich, weil es ein ziemlich böses psychologisches Erfahren ist. Es war aber wirklich so N gleich eins, man nimmt einen Telefonhörer, ruft Leute an und so, die gerade in der Presse sind. Dann traf ich mehrere Personen, darunter einige Personen, die bei Campact, einer großen Kampagnenplattform, arbeiteten, die meinen Gedanken irgendwie interessant fanden, die auch schon Gedanken in einer ähnlichen Richtung hatten, weil sich Campact mit dem Thema beschäftigte. Und dann wurde aus einem kleinen, etwas größeres, dankenswerterweise, die Frau, die mich damals von Seiten Campacts angesprochen hatte, ich hatte da nur einen Vortrag gehalten irgendwie, und die rief mich dann an und sagte, lass mal einen Kaffee trinken. Das ist Annalena von Hodenberg, die eigentlich damals als eine Campaignerin ein bisschen dieses Thema bei Campact bewirtschaftete und die dann unsere Geschäftsführerin wurde, unsere erste, beziehungsweise bis heute auch ist. Die ist jetzt auch mittlerweile dann auch Anteilseigner geworden und ist also insofern in Personalunion Gesellschafterin mit mir zusammen, aber eben auch unsere Geschäftsführerin. Mittlerweile gibt es eine zweite Geschäftsführerin, Josephine Ballon, also ein Team. HateAid hatte jetzt mittlerweile, ich weiß nicht mehr, letzte Zahl, war ungefähr 60 bis 70 MitarbeiterInnen in Berlin und in Brüssel. Was macht HateAid? HateAid hat, ich würde sagen, in Deutschland mit die Menschenrechtsarbeit im digitalen Raum mit aufgebaut. Also HateAid definiert sich als Menschenrechtsorganisation für digitale Rechte. Das kann Themen umfassen wie Shitstorm und Misogynie und Rassismus im Netz und inwieweit darf man eigentlich Menschen zu Tode beleidigen oder zu Tode hetzen und an welchem Punkt müsste man dann doch mal irgendwie in irgendwie eine rechtliche Situation kommen mit denen und wenn ja, wie? Wie geht das überhaupt? In dieser ganzen Fragestellung hat HateAid vor allem, sag ich mal, prozessual und inhaltlich, glaube ich, sehr viel Arbeit geleistet, weil, wie gesagt, vor 8, 9 Jahren war das überhaupt kein Thema. Das ging einfach nicht. Also du konntest einfach keinen, da muss sich schon jemand wirklich wahnsinnig dumm anstellen, dass du den damals irgendwie rechtlich dran bekommen konntest. Das hat sich mittlerweile geändert. Einmal durch Gesetze, die seitdem entstanden sind, für die HateAid auch einiges getan hat. Es gab auch Themen wie zum Beispiel, HateAid hat in Hessen damals den ersten Koalitionsvertrag mitberaten, in dem das Thema Gewalt im Netz in einem Koalitionsvertrag in einem Bundesland stand. Das hatte dann zur Folge, dass in Hessen einmal budgetfrei wurde für die Arbeit gegen Gewalt im Netz, aber eben auch plötzlich neue Rollen von Staatsanwälten und Staatsanwältinnen geschaffen wurden. Die waren nämlich vorher lokal begrenzt, also ein Staatsanwalt musste ein geografisches Stück Erde quasi bewirtschaften. Das gehörte ihm, aber das Internet als virtueller Raum war quasi undefinierter Raum. Es war nicht klar, wem das gehört. Und das haben wir damals mit geändert. Das war also ein Novum. Solche Dinge macht HateAid auch. Gell? Also vor allen Dingen konzeptionelle Arbeit auch im Umfeld von Gesetzesvorhaben, PolitikerInnen beim Denken helfen. Das wird jetzt wieder so, die Lobbyisten, die wollen jetzt irgendwie, das ist Schwachsinn, ja. Das ist ein neues Feld, das ist ein immer noch innovatives Feld, das in ständiger Bewegung ist. Menschen, die Gesetze machen, sind nicht zwingend in der Tiefe drin, wie HateAid das ist, ja, haben auch nicht die Fantasie oder die Imagination teilweise. Und insofern ist natürlich eine Gruppierung wie Hate Aid ein wichtiger Gesprächspartner von PolitikerInnen und deshalb auch bei denen so verhasst, die das alles nicht wollen. Ne? Also ich kenne da so eine bekannte amerikanische Plattform, die jetzt plötzlich sogar Kinder irgendwie per AI ausziehen lässt. Man hat das vielleicht in den Medien in den letzten Wochen gehört. Und wer solche Leute halt, also wer sowas irgendwie okay findet, ja, also Hate Aid wird ständig vorgeworfen, dass sie zensieren, was völliger Quatsch ist. Nichts, Hate Aid will nicht zensieren und kann überhaupt nicht zensieren. Es ist nicht möglich, dass Hate Aid in irgendeiner Weise zensiert. Ja, Hate Aid will dabei helfen, im Sinne eines lebenswerten Lebens Plattformen zu regulieren. Ja, und das ist wichtig, weil wenn wir das nicht tun, drehen wir alle durch und werden bald keine Demokratie mehr haben. Und da das natürlich nicht die wollen, die reguliert werden oder werden könnten, läuft halt auch seit Ewigkeiten eine ganz stattliche Schmutzkampagne gegen Hate Aid. Ja? Mal ganz runtergebrochen, das ist jetzt auch nicht so viel anders wie der Fabrikbesitzer in den 40er oder 50er Jahren, der halt einfach seine Pipeline mit den lustigen gelb-grünen Abwässern halt einfach in den Fluss reinlaufen lässt, ja. Der findet den, der sich darüber beschwert, auch nicht so gut und der ihn dabei regulieren will. Und der wird im Zweifelsfall auch dafür sorgen, dass der sich ständig mit irgendwelchen Schmutzkampagnen ausgesetzt sieht. Und genauso ist das bei Hate Aid auch. Ja? Hate Aid hat sich durch den Ruf nach Regulation, aber auch vor allen Dingen durch seine Arbeit mit PolitikerInnen zusammen, die genau das tun sollen, auf deutscher, teilweise auf Landesebene, aber eben auch in der Europäischen Union, Stichwort Digital Service Act, sicherlich als eine der exponiertesten Plattformen in Deutschland relativ unbeliebt gemacht in einer gewissen Klientel. Nämlich der Klientel, die glaubt, dass amerikanische Milliardäre halten und walten sollen, wie sie möchten und dass sie bitte nicht reguliert werden. Und wer sie reguliert, der ist gegen Fortschritt. So einfach ist die Geschichte. Und dann wird noch ein bisschen Zaubermärchen von Zensur erzählt und dann hat man die Story. Und das ist im Prinzip das, was Hate Aid seit Ewigkeiten widerfährt. Trotzdem kämpft diese kleine, wackere Organisation trotz allen Widerständen gegen die großen Windmühlen mit bewundernswerter Stärke, auch unter anderem, weil wir eben zwei wirklich herausragende Geschäftsführerinnen haben, die auch nicht nur intellektuell irgendwie dieses ganze Thema zu fassen kriegen und irgendwie in Ideen und in Themen umsetzen können, sondern die auch einfach auch die persönliche Resilienz haben, sowas zu durchstehen. Ne? Es ist einfach nicht schön, jeden zweiten Tag von irgendeinem, und bitte jetzt die Anführungszeichen, die ich gerade nur zeige, mitlesen, liberal-konservativen VerlegerInnen, ja, die sind ja immer Männer, brauchen wir ja nicht gendern, Verlegern ständig an die Wand gestellt zu werden und irgendwie persönlichen Schmutzkampagnen ausgesetzt zu sehen. Und wenn man dann natürlich jetzt plötzlich irgendwie ein Einreiseban aus den USA hat, dann ist das für das praktische Leben jetzt erstmal bedingt schlimm, ja, also außer man hat jetzt einen Partner in den USA oder so, dann ist das doof. Aber sonst hat das jetzt im Alltag nicht ganz so viele Folgen. Aber natürlich ist es natürlich beunruhigend, ist ja klar. Also das ist für eine Organisation dieser Größe natürlich jetzt trotz allem, trotz viel Presse, trotz ein paar Spenden mehr, die wahrscheinlich reingekommen sind, keine komfortable Situation, sagen wir es so.
Aber was kannst du das vielleicht nochmal so, was sind denn die Mechanismen? Also, ich sag mal, du hast gesagt, es ist eine kleine Organisation, die das macht, wieso ist sie auf einmal auf dieser Politikebene unterwegs? Also was passiert damit? Da kannst du das erklären?
Naja, Hate Aid war irgendwie an dem Punkt, wo sie sichtbar wurden als Organisation, die auch einen gewissen Anspruch hat, eigentlich immer auf einer hohen Flughöhe. Ja? Wir haben Präzedenzfälle mit Partnern gehabt, die bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen sind und die dementsprechend auch auf so einer legalistischen Ebene schon wirklich groß sind. Ja? Und viele, viele, viele verschiedene andere Dinge. Warum das so wichtig ist? Das ist wichtig, weil die die Frage der Plattformregulation und auch die Frage natürlich jetzt in diesen Zeiten, wie Europa aufwacht, wie sich Europa als souveräne Entität versteht, die Frage, wie abhängig wir sind von US-Plattformen, die Frage, wie, was wir dürfen und wie sehr, wie kämpferisch auch dieses amorphe, schwer zu fassende Europa tatsächlich für die von ihm selbst verfassten Rechte kämpft. Das ist ja nochmal nämlich eine zweite Frage. Ja? Es ist nicht nur, hat man ein Gesetz, sondern die zweite Frage ist, setzt man das Gesetz auch durch? Weil das Letzteres war das Problem in letzter Zeit vor allen Dingen. Und gerade in dieser Zeit, in der sich so viel ändert, ärgert eine Organisation, die eben die richtigen Stichworte gibt, dann doch schon einige Menschen sehr. Ja.
Ja, vielen Dank für die Hintergründe. Ich glaube nicht, dass das vielen oder allen meinen Hörerinnen und Hörern echt so auch klar ist, auch wie krass das ist, dass du einfach so erzählst, das heute so lapidar, aber ich sag mal, ich habe noch keine Morddrohung bekommen, ich möchte es auch eigentlich nie, aber das fühlt sich wahrscheinlich auch nicht gut an, ehrlich gesagt. Krass.
Was nee, man muss da tatsächlich, das ist schon ein bisschen auch anders wahrscheinlich als in anderen Feldern, wenn man sich irgendwie politisch äußert oder tätig ist. Dadurch, dass man sehr nah an dieser informationellen Welt ist, gell, und diese Welt auch, wie soll ich sagen, diese Welt kennt ihre eigenen Regeln und der Shitstorm ist beispielhaft ein Tool, das diese Welt als naturgemäßes klassisches Tool sieht, gell, so, und auch Desinformation und auch das persönlich werden und das Arbeiten mit Mobs, ja. So, das ist ja nicht nur was über das HateAid spricht oder wo HateAid und seine MitarbeiterInnen anderen Menschen helfen, sondern das ist auch ein Tool, das gegen HateAid persönlich angewandt wird und gegen seine Einzelnen. Das ist schon was, damit muss man irgendwie arbeiten können als Person. Wenn man das nicht kann, dann ist das schwierig.
Lass uns vielleicht an der Stelle jetzt mal sozusagen diesen deine beiden Wege quasi, die kreuzen sich ja jetzt. Du hast gerade die Tage auf einer großen Konferenz von Deloitte, hast du mir auch gerade im Vorgespräch erzählt. Vielleicht erzählst du mir ein bisschen, dass so ein Problem natürlich auch für Marken entstehen kann. Also das ist ja jetzt wirklich dann super spannend, weil du hast ja aus beiden Feldern exzellente Expertise. Beschreib mal so ein bisschen, was da jetzt gerade passiert oder passieren kann mit Marken.
Ja, die Welt der Marken interessiert mich insofern halt natürlich sehr, weil das natürlich beide Welten überkreuzt. Also die Welt dieser schnell drehenden Echtzeit, Desinformation. Ich finde das Wort Hass immer so ein bisschen schwierig. Eigentlich geht es um Übergriffe. Einmal natürlich bei Privatpersonen, aber es gibt's halt eben auch bei Unternehmen. Und ich mache mal ein einfaches Beispiel. Der Shitstorm als Aufstand gegen Marken, der ist ja jetzt schon relativ gesetzt. Das haben wir ja mehrfach im Jahr. Im letzten Jahr hat man vielleicht so ein bisschen Milram mitbekommen, diese Geschichte mit diesem Käse, der dann inklusive Verpackung hatte. Und dann wurde irgendwie wochenlang irgendwie so ein rassistischer Shitstorm gegen eine völlig unverdächtige Käsemarke angestrengt. In den USA war 2023 Bud Light ein Riesenthema und so weiter und so fort. Letztes Jahr gab es noch so ein gegen so eine Jeansmarke, American Eagle gab es noch einen Shitstorm. Ist auch egal, ich mag das jetzt inhaltlich nicht bewerten. Ja? Es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, darum geht's. Aber Tatsache ist, dass Marken als Repräsentanten einer offenen Gesellschaft mittlerweile halt im Fadenkreuz stehen von verschiedenen Akteuren, die mittlerweile relativ regelmäßig Angriffe auf Marken fahren, die Mobs organisieren, die Geschichten so hochjazzen, dass sie in Echtzeit über Multiplikatoren verbreitet, mal zumindest eine Woche Stoff für die einschlägigen rechtspopulistischen Medien. Es gibt auch von links Fälle, aber ich habe in den letzten Jahren hauptsächlich rechtspopulistische und rechtsextreme Angriffe auf Marken gesehen und das hat auch einen Zweck. So, das ist ein orchestrierter Prozess geworden, bei dem alle Beteiligten schon relativ genau ihre Rollen kennen, die Abläufe kennen, die wissen, wie man mit Rage arbeitet, wie man Rage, Wut triggert und da haben relativ viele Parteien was davon.
Kannst du das Kannst du, magst du das vielleicht einfach, ich glaube echt, dass das viele Leute nicht so präsent haben, muss ich halt das überhaupt nicht vorstellen können. Kannst du vielleicht tatsächlich nochmal ein bisschen erklären, also wer hat dein Interesse und warum? Also warum macht man,
greift man mach mal ein einfaches Beispiel, ja. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, ohne jetzt irgendwie die großen Namen jetzt zu nennen, aber der Modus ist irgendwie ähnlich. In der Klaviatur im Playbook, speziell rechtsextremer Culture Wars, ist in den USA seit langem der Begriff War on Christmas so ein Bild. Ja, das gibt's schon seit 10, 15 Jahren. Der wird in den USA wurde zunächst durch fundamentalistisch christliche Kreise in einem der hardcore christlichsten Länder der Welt erzählt, dass es einen Krieg gegen Weihnachten gibt. Die Linken und die Ausländer, je nachdem wer gerade missliebig war, die Lips, die hassen Weihnachten, die hassen Christen und deshalb versuchen sie den guten rechten und rechtsextremen AmerikanerInnen das Weihnachtsfest in irgendeiner Weise zu vermiesen. Dieses Playbook wurde in Deutschland zum Beispiel adaptiert von rechten Kreisen und wir hatten eine ganze Weile zum Beispiel jedes Jahr einen Aufstand gegen Weihnachtsmärkte. Klingt absurd, ist aber so ein ganz kleinen Fall ein ganz gutes Beispiel. Du kommst ja, glaube ich, aus Mainz, lieber Oliver, wenn ich mich...
Ja.
Ich komme ja aus Wiesbaden oder aus der Wiesbadener Ecke. In Wiesbaden, du wirst sie kennen, gibt es den Sternschnuppenmarkt. Der Sternschnuppenmarkt ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, der hatte auch schon einen Shitstorm, so wie viele andere. Es gibt jedes Jahr an Weihnachten ein oder zwei, oft durch eine bekannte rechtsextreme Partei und ihr Umfeld gefüttertes Shitstorm gegen irgendeinen Weihnachtsmarkt in Deutschland, bei dem behauptet wird, dass der Sternschnuppenmarkt wegen der bösen arabischen Invasoren seinen Namen abgelegt hätte oder sich nicht trauen würde, Weihnachtsmarkt sich zu nennen. Ja, wir würden als Deutsche ja nicht mehr, als deutsche Christen uns nicht mehr trauen, es Weihnachtsfest zu nennen, weil wir ja sonst nicht inklusiv genug wären. Und das würden wir ja machen, um quasi unsere Identität abzulegen und so weiter und so fort. Das ist in fast allen Fällen völliger Bullshit. Der Sternschnuppenmarkt hieß immer schon Sternschnuppenmarkt, wie das alle anderen auch taten. Aber das ist eine kleine Geschichte, die in Deutschland jedes Jahr so ein bisschen zwei, drei Weihnachtsmärkte trifft. Ja. Und die an sich gar nichts anderes tut, als in einem gewissen Kreis Content zu liefern. Ja? Ein paar rechtsextreme Magazine haben dann was zu schreiben, ein paar rechtsextreme YouTuber haben ein bisschen Material für Filme, dann gibt's ein bisschen Aufregung eine Woche und dann ist wieder gut. Im Großen klappt das bei Marken genauso. Ja? Im Prinzip geht es darum, einen Plot zu schreiben, in dem eine Gesellschaft in Dauerempörung gehalten wird. Und das geht jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwie eine Cola-Marke irgendwie zu Fall zu bringen, sondern es geht darum, kontinuierlich zu beweisen, dass wir in einem Land leben, in dem die bösen Liberalen in der Art Dauerweltverschwörung sind und versuchen, christlich-abendländische Werte, die die wenigsten Rechten selbst haben, abzulegen oder uns abzunehmen. Das fängt im einfachsten Fall an bei der Pride Flag, die man irgendwie sich in einem Monat in das Firmenprofil kleistet oder eben auch nicht. Und das kann enden bei der inklusiven Käseverpackung. Da gibt es Marken, für die ich gearbeitet hatte, die hatten die Frechheit, eine als Muslima gezeichnete Muslima in ihre Werbung mit aufzunehmen. Und ich kenne Krankenversicherungen, die es gewagt haben, ein schwarzes Model in eine Werbekampagne zu packen. Weil, warum nicht? Und die danach sich drei Wochen lang mit einem rassistischen Angriff beschäftigen mussten. Die Idee dahinter ist erstmal, Content zu schaffen für alle Beteiligten. Rechte Influencer, rechte Medien, Vertreter dieser einschlägigen Partei, die darüber gerne sprechen und schreiben. Die einschlägigen Plattformen haben natürlich auch ein bisschen was davon. Schöne hohe Engagementrate, viel Wut und am Ende des Tages zieht der Mob weiter und sucht sich dann die Woche drauf was Neues. Und nebenbei hat man noch einen ganz großen Kollateralschaden verursacht, nämlich eine Marke, die einmal sich mit solchen Leuten im großen Stil beschäftigen musste. Die wird sich ein halbes Jahr später durchaus fragen, ob sie nochmal eine inklusive Kampagne machen oder ob sie es sein lassen. Also im Falle von einer einschlägigen Biermarke namens Bud Light in den USA 2023, ich kenne Zahlen, also Bud Light ist durch einen Shitstorm, den sie infolge einer kleinen Social-Media-Präsentation mit einer Transgender-Aktivistin hatten, zurückgefallen von Platz 1 auf 3 der meistverkauften Biermarken in den USA mit Milliardenumsatzverlusten, nachdem Leute wie Kid Rock mit Sturmgewehren auf Bud Light Dosen geballert haben und Go Woke, Go Broke Aufkleber verteilt wurden. Also mit Milliardenverlusten in Umsätzen, Milliardenverlusten am Börsenparkett und fast der gesamten Marketingabteilung, die damals dann an die Luft gesetzt wurde.
Ja, krass. Ja, also man guckt ja da so nicht hinter. Wie wird sowas orchestriert von? Gibt es da einzelne Köpfe oder ist das, also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, also das, wie funktioniert das?
Also wir hatten jetzt zum Beispiel, ich nehme mal einen sehr interessanten Fall in den USA im letzten Jahr. Uns einigen HörerInnen wird vielleicht noch diese Sydney Sweeney Good Jeans-Geschichte im Kopf geblieben sein. Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Sydney Sweeney, ja, Schauspielerin, ist Werbung gelaufen für eine Jeans. Ja? Eigentlich aus meinen Augen eine recht unverfängliche Kampagne. Vereinfacht gesagt, eine hübsche Frau in einer Jeans auf einem Plakat. Also an sich jetzt nichts, wo ich jetzt, das kann man gut finden oder nicht. Es war ein Stück normaler Werbung. Bis eines schönen Tages die These auftrat, dass sie, die Headline lautete, ich glaube, Just Good Jeans oder so, dass ja Jeans und Gene, also das englische Wort Jeans und Jeans, die Gene, austauschbar wären und dass sie ja eigentlich wahrscheinlich meint, dass Sydney Sweeney gute Gene hätte und das wäre ein eugenischer Begriff aus der Nazi-Zeit. Daraus entstand dann ein, weiß ich nicht, 3-4 Wochen dauernder Diskurs über die Frage, ob Sydney Sweeney jetzt irgendwie Rechtsextreme ist und ob sie Gene oder Jeans meinte und es wurde hochgradig verwirrend. Lange Rede, kurzer Sinn, ich empfand das als hochgradig schwachsinnig, hab dann aber eine Auswertung von der New York Times gelesen, die da zum Beispiel relativ dezidiert dargelegt hat, wie dieser große Shitstorm kam. Eine Woche lang wurde im Prinzip überhaupt nicht diese Marke reflektiert. Das war halt eine Schauspielerin, eine Bekannte, die für Jeans eine Kampagne machte. Die konnte man gut finden oder nicht gut finden. Bis dann ein rechter Influencer so sinngemäß, ich glaube, es war auf Twitter, sagte, Jeans, das könnte man ja auch wie Gene aussprechen, da hätten doch die Linken bestimmt was dagegen. Und daraus spann eine rechte Gegenöffentlichkeit eine inszenierte Empörung der Linken wiederum und sagte, die Linken haben doch was dagegen, weil man die Worte Jeans, die Hosen und die Jeans austauschbar sprechen könnte. Das sind so Snowflakes, das sind so Sensibelchen, dass sie doch dann tierisch was dagegen haben. Darauf sprangen mehrere große Influencer und mehrere rechte Medien an und sagten, die Linken haben doch was gegen diese Kampagne, gegen diese hübsche Frau, nur weil die glauben, dass die über Gene sprechen würde. Dabei spricht die doch über Jeans. Das haben die 3 Tage lang gemacht oder 4 Tage und du konntest das wirklich, also das konnten die forensisch nachweisen, ja. Durch diesen Blödsinn entstand eine These, eine Theorie von einem Shitstorm, der dann tatsächlich zu dem Shitstorm führte. Sie inszenierten eine völlig irre Kausalität, die dann Realität wurde. Und das ist ein relativ klassischer Ablauf, würde ich sagen. Zusammenarbeit mit InfluencerInnen aus einem gewissen Spektrum, größer werden lassen, schnell größer werden lassen. Dann gibt's da natürlich die einschlägigen Medien, wenn man das möchte, und danach ist dann die Geschichte an der Luft. Im Kern ist es immer am allerwichtigsten, dass sich alle, die daran beteiligt sind, immer als Opfer fühlen. Das ist besonders wichtig.
Wenn du jetzt mit Marken sprichst du dieses Thema da auch adressierst, was kann ich denn als Marke machen, um sozusagen, also ich meine, du hast selber gesagt, okay, ich mache das vielleicht gar nicht mehr, das ist natürlich auch man gibt quasi klein bei, wenn man nicht klein beigeben will. Kann man sich als Marke auf sowas vorbereiten? Also ist, oder hilft das so, wenn man vorbereitet ist, dass man vielleicht schon die entsprechenden Maßnahmen in der Schublade hat? Oder muss man einfach nur hoffen, dass das keiner macht? Oder was kannst denn du jetzt, wenn das jetzt Leute draußen hören und die sagen jetzt, oh, Alter, ich weiß genau, weiß ich, wen ich jetzt auf mein Plakat packe. Was, was empfiehlst du denn dann Unternehmen und Marken?
Nee, wir glauben, dass die Hauptproblematik ist, dass Marken überhaupt keine Kompetenz haben, sich bisher darauf vorzubereiten. Der politische Shitstorm wird wie so ein Sommergewitter behandelt, der halt kommt und geht. Man kann nichts, es ist wie eine göttliche Erscheinung, da kann man nichts gegen machen. Das ist Quatsch. Marken können Resilienz trainieren. Die können sich vorbereiten. Und ich sage dabei bewusst nicht, dass es darum jetzt geht, dass wir bitte keine Menschen mit schwarzer Hautfarbe mehr auf 18 Einzelplakate packen. Ganz im Gegenteil, das darf nicht passieren. Ja? Hm. Und was auch nicht passieren wird, ist, dass das Problem beendet wird, wenn man jetzt einfach sich nicht mehr explizit politisch äußert. Auch das wird nicht passieren. Die wenigsten, also erstens kann man sich nicht politisch äußern. Zum zweiten, die wenigsten Marken sind ja dezidiert irgendwie im politischen Grabenkampf. Was wir gesehen haben, es gibt im Prinzip für uns drei Schwerpunkte. Wir arbeiten da auch mit Scorings zum Beispiel. Also wir helfen Unternehmen, ihre Strukturen, ihre Prozesse, ihren Grad der Vorbereitung, auch ihre Anfälligkeit zu bewerten. Da gibt es einmal eine Frage der Marke selbst überhaupt. Wie ist die aufgestellt? Wo kommt die her? Auch wie sind Ownership Prozesse, eine Marke, die irgendwie eine total komplizierte Abhängigkeit von der breiten Öffentlichkeit hat, aber dann irgendwie die Führung in den USA sitzt oder so, hat eine ganz andere Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, aber auch Widerspruch zu üben als eine Marke. Ich zitiere jetzt mal die Firma Wirth zum Beispiel, wo halt so ein Familienpatriarch, dem gehört das Unternehmen, was Herr Wirth sagt, ob er A oder B sagt, das ist dann auch schon ein bisschen konstitutionell maßgebend für das, was da passiert. Also das sind schon Fragestellungen, also Ownership, Abhängigkeiten, was können wir überhaupt sagen, was dürfen wir überhaupt sagen, was wurde gesagt, haben wir denn überhaupt eine Historie in diesem Bereich, sind unsere Teams irgendwie vorbereitet. Dann gibt es als zweiten Bereich diese ganzen Welt der Strukturen. Haben wir Notfallpläne? Monitoren wir? Ja, also wie schnell können wir überhaupt von Problemen mitkriegen? Sind wir in Gegenrede geübt? Haben wir Strukturen zur Gegenrede? Und. Also all diese Themen könnten wir einen Vorstand im Zweifelsfall auch am Sonntag erreichen. Oder müssen wir bis Montag oder Dienstag warten, wenn was passiert? Haben wir eine Historie zum Beispiel in politischer Rede oder ähnlichem? Ja? Sehen wir uns als politische Marke mit einer gewissen Aufgabe? Haben wir eine Community um uns herum, die im Zweifelsfall für uns spricht? Und last but not least auch die Frage ein bisschen, gibt's eine klare Vision, wie es nach vorne geht? Ja? Also jetzt ist es schon was anderes, ob ich jetzt und selbst wenn ich beim ersten FC St. Pauli nur Schals verkaufe oder ob ich bei einer anderen Marke irgendwie im Callcenter sitze. Bei FC St. Pauli weiß auch der Schalverkäufer, wofür der Verein steht. Ja, das brauchst du nicht. Also deshalb, es geht natürlich immer ein bisschen um die Marke, über die wir gerade reden, auch ein bisschen, wie politisch ist, wie unpolitisch sie ist. Diese Strukturen kann man alle sehen, die kann man messen, die kann man auch in ein Verhältnis zueinander setzen. Und das heißt jetzt nicht zwingend, dass man auf den Cent genau ausrechnen kann, wie wahrscheinlich jetzt der nächste Shitstorm ist. Aber ein Scoring, wie wir es zum Beispiel haben, sorgt schon dafür, dass du Lücken recht gut identifizieren kannst, die beim nächsten größeren Problem zumindest eine gewisse Rücksicherung geben, dass es nicht ganz so heftig wird. Und es sorgt am Ende auch dafür, dass man als Marke halt ein bisschen mehr stehen bleibt. Ja? So, du musst heute als Marke Echtzeitresilienz zeigen können, wenn du in dieser Welt bestehen willst, weil du ansonsten Spielball von allem und jedem wirst. Und dazu brauchst du Strukturen.
Gerald, vielen, vielen Dank für deine Insights. Vielleicht abschließende Frage, wie gehst du aktuell persönlich oder seit dieser Zeit 2017, wie gehst du persönlich jetzt damit um? Hast du dir auch Mechanismen angeeignet? Hast du einfach jetzt mehr die Klappe gehalten oder was, wie wäre dein persönlicher, deine Aufarbeitung von deinem eigenen Case sozusagen?
Ach, die Klappe habe ich überhaupt nicht gehalten, eher im Gegenteil. Nee, Natürlich lernt man dazu, wie man mit bestimmten Leuten arbeitet und nicht arbeitet. Ich kriege immer noch alle paar Wochen irgend so einen Hetzartikel auf mich geschrieben. Das ist also jetzt nicht weggegangen, ja. Es hat sich nur ein bisschen transformiert und verändert. Ich bin ein bisschen erwachsener geworden im Umgang mit Medien. Also das habe ich schon gelernt. Ich habe auch ein bisschen dickeres Fell bekommen. Es ist mir auch nicht mehr alles. Vielleicht wurde ich auch älter, das könnte auch sein. Aber es ist mir auch nicht mehr alles so. Es ist mir auch mehr egal als früher.
Alles klar. Wenn ihr noch Fragen an Gerald habt, wir packen dein LinkedIn-Profil am besten in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch sicherlich gerne an ihn wenden. Könnt euch seine Arbeit angucken, seinen Newsletter dabei abonnieren. Da schreibt man gar nichts, richtig? Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns, ihr kennt das, einen Daumen hoch, liked uns und gebt gerne den Link zu dem Podcast weiter, wenn ihr glaubt, dass das jemand unbedingt hören sollte, was ich glaube oder hoffe, dass es viele Leute sein werden. Gerhard, also in diesem Sinne vielen Dank und von Mainz dazu, ursprünglich mal Wiesbadener. In diesem Sinne, ich hoffe auch auf eine bessere und schönere Welt da draußen, auch in den Netzen.
Vielen Dank, lieber Oliver.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.